Technikwürze 178, herzlich willkommen zu einer kleinen Interview-Sondersendung. Ich war zu Gast in München bei Google und habe dort eine Stunde lang mit Mike West gesprochen. Da das Interview inzwischen ein, zwei Tage alt ist, das stammt so von Anfang Februar, ist sicherlich die eine oder andere Versionsnummer nicht mehr ganz so aktuell und auch WebGL ist inzwischen seit einigen Wochen in der Stable-Version angekommen. Trotz alledem denke ich, dass es inhaltlich so viele interessante Einblicke auch hinter die Kulissen gibt, dass das Interview auf jeden Fall hörenswert ist. Präsentiert wird euch die Sendung wieder von Mittwald, eurem Ansprechpartner in Sachen Hosting, egal ob ihr eine kleine Einstiegslösung oder die 16-Kern-High-End-Maschine sucht. Bei Mittwald seid ihr auf jeden Fall an der richtigen Adresse. Zudem bietet Mittwald euch Schulungen im Bereich PHP, Magento, Typo 3 und viel mehr. Die Sendung wurde unter etwas technisch schwierigen Bedingungen aufgenommen, daher nicht die gleiche Studioqualität, wie ihr das sonst gewohnt seid. Ich hoffe, dass es inhaltlich dafür das Ganze so ein bisschen raushaut. Ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß.
Herzlich willkommen zu Technikwürze, eurem Design- und Webstandards-Podcast.
In den letzten Wochen und Monaten gab es relativ viele Neuerungen, die aus dem Hause Google kamen. Und mit wem könnte man da besser drüber sprechen als mit Google selbst? Wir sitzen gerade in München. Mir sitzt gegenüber Mike West. Du bist, auf deiner Visitenkarte steht Developer Advocate, glaube ich, wenn ich das...
Genau, Developer Advocate.
Etwas schöner ausgesprochen.
Ja, genau.
Was macht man, wenn man mit der Visitenkarte durch die Gegend rennt?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich habe zwei Rollen, mehr oder weniger. Die erste ist, mit externen Entwicklern zu arbeiten. Das heißt, mit GTUGs, Google Technology User Groups. Es gibt viele in Deutschland mit User Groups für verschiedene Sprachen. Wir hatten ein Meetup von den München JavaScript-Gruppe hier im Haus diese Woche. Und meine Rolle ist dann, mit die externen Entwickler zu arbeiten, die auf der einen Seite Google Technologien zu erklären. Das heißt, hauptsächlich kümmere ich mich um Chrome, also Chrome Extension APIs, was Chrome macht, was man mit Chrome machen kann, wie man Web-Applikationen richtig bauen kann und wie man HTML5 nutzen kann, also alle Technologien, die drumherum gehen. Auf die andere Seite arbeite ich mit Firmen. Wir haben verschiedene Produkte wie Google Chrome Web Store und wir brauchen dann Unterstützung von verschiedenen externen Firmen. Die müssen ja Applikationen bauen, sonst gibt es nichts in die Store. Das heißt, ich bin die technische Anspruchspartner für Firmen, die irgendwas mit uns machen wollen, also externe Partner.
Okay, vielleicht sollten wir noch kurz erklären, in Deutschland gibt es so zwei größere Standorte, also ich glaube insgesamt sind es 5 oder 6, aber teilweise auch wirklich nur sehr kleine Büros. Mhm. Du meintest, in Berlin gibt es
ein ziemlich kleines Büro, der mehr oder weniger ausschließlich mit Politikern arbeitet. Okay. In Hamburg gibt es ein sehr großes Sales und Marketing Büro. Ich glaube, es ist ungefähr 200 Leute da sitzen.
Da lande ich dann entsprechend, wenn ich bei der AdWords Hotline anrufe.
Würde ich mir vorstellen. Also eigentlich bei Hotline würde ich eher glauben, dass du nach Dublin geschickt werden.
Okay.
Weil in Dublin haben wir, das ist unser europäischer Hauptsitz und wir haben ungefähr 2000 Leute, die da sitzen.
Okay.
Es gibt ganz viele, die Telefon antworten. Also die ganze Callcenter sind auch da.
Okay.
Aber in Deutschland, zurück zu Deutschland, haben wir, wie gesagt, einen ziemlich großen Sitz in Hamburg und hier in München auch. Hier in München ist eher die Entwicklungshauptsitz. Wir haben ungefähr 100 Leute hier. Wir kümmern uns um Produkte wie Chrome, Google Dashboard, ein bisschen mit Android und verschiedene interne Projekte, so Google File System unter anderem ist hier gebaut.
Okay.
Also ist hier. Es gibt Leute, die daran arbeiten.
Ja, auf eurer Website steht noch was von Automotive.
Genau, das ist mit Android zusammen. Die versuchen, Android so runterzubasteln, dass es nicht nur auf Handys funktioniert, sondern auch in Autos.
Okay.
Das ist ja ganz passend, das Thema Privacy in Deutschland.
Ja, klar.
So ein bisschen.
Klar.
Was ganz lustig ist, ich hatte irgendwie natürlich vorher geschaut, wo ich hin muss, und musste ein bisschen schmunzeln, weil eure eigene Firmenzentrale in München selbst verpixelt ist.
Ja. Ist natürlich. Ja, ist auf der einen Seite ist es ja witzig, auf der anderen Seite zeigt es halt, dass wir das ernst nehmen. Wenn irgendjemand in diese Gebäude sagt, hey, ich will nicht, dass mein Gebäude in Street sichtbar ist, dann ist es nicht sichtbar.
Genau, aber ihr habt hier, ihr sitzt hier nur auf zwei Etagen und entsprechend sind noch andere Firmen hier drin.
Ja, ja.
Okay.
Also irgendjemand hat gesagt, nee, wirkt nicht, und ja, jetzt ist es überpixelt.
Okay.
Ist auch witzig.
Du bist jetzt seit 2 Monaten?
Ja, genau.
Seit
through Dezember letztes Jahr.
Okay, genau. Und das ist so dein erster Job, bei dem du eigentlich nicht mehr wirklich aktiv irgendwas entwickelst, sondern dich mehr um die Entwickler selbst quasi kümmerst?
Ja, das stimmt. Vorher bin ich bei Yahoo. Ich habe auf die Nachrichtenseite für Europa gearbeitet, und nach Yahoo war ich bei Süddeutsche Zeitung und habe die süddeutsche.de Webseite gebaut, also von Frontend her, HTML, CSS und JavaScript. Wie gesagt, das ist der erste Job, in dem ich kein Projekt habe, in dem ich Code den ganzen Tag schreibe, sondern ich schreibe eher E-Mails.
Okay. Kümmerst dich aber trotzdem natürlich noch mit um die Entwicklung und also verfolgst das Ganze so ein bisschen.
Ja, klar.
Ich glaube, gestern oder vorgestern ist die neue Chrome, die neue Stable, ihr habt da ja so ein ziemlich verhältnismäßig komplexes, mehrstufiges Konstrukt über Stable, Beta, Dev, dann kommt noch Chromium dazu. Wo muss man da was einordnen?
Also, die meisten Leute nutzen halt Stable. Das ist, was wir als Stable bezeichnen.
Wir sagen, entsprechend die Version, die ich über google.com/Chrome.
Genau, wenn du es runterlädst als normaler User, wirst du Stable kriegen und du wirst sehr glücklich damit sein. Wenn du sehen willst, was wir entwickeln, also Chromium ist dann ein Open-Source-Projekt. Wenn du wirklich sehen willst, was genau wir machen und was im Trunk sitzt, kannst du Chromium runterladen und das selbst kompilieren, oder du kannst ein sogenanntes Canary Release, wenn du mit Windows unterwegs bist, runterladen. Und das ist täglich gebaut, also die Canary Release ist täglich gebaut, und du kriegst dann alle Bugs mit, welche in Trunk reinfließen. Wenn du nicht so viel Bugs willst, kannst du auf die Dev-Version aufsteigen. Die Dev-Version ist mehr oder weniger wöchentlich gebaut, und es geht auch durch ein kleines bisschen QA, sodass wir wissen, dass es nicht jede 5 Minuten crasht, sondern vielleicht jede 2 Stunden.
Muss nicht mehr wirklich Angst um meine Hardware haben.
Nee, genau. Aber die Beta-Version ist dann noch stabiler. Das ist normalerweise jede 2 bis 3 Wochen, und Stable kommt dann jede 6 Wochen raus. Das ist die Zyklus, welche wir intern haben. Jede 6 Wochen haben wir eine neue Milestone, und diese Milestone wird dann irgendwann nach Stable oder als Stable ausgepusht.
Okay. Ist ja auch von der, also zum einen vom Release-Zyklus seid ihr ja grundsätzlich relativ schnell, und auch was die Update-Politik angeht, ich war gestern zu Besuch im Hause Microsoft und haben mir nochmal die Klagen über den Enterprise-Klotz, den sie da am Bein haben, der sie so ziemlich hemmt. Bei euch bekommt man noch nicht mal unbedingt mit, wenn es ein Update gibt, sondern...
Nee, wir finden es auch nicht wichtig, dass man weiß, dass es ein Update gibt. Also wir finden es wichtig, dass Leute immer auf die aktuellste Version sind. Wir finden es wichtig auf die eine Seite, weil für Standards ist es einfach hilfreich, wenn jeder die gleiche Browser nutzt, oder wenn nicht die gleiche Browser, sondern die gleiche Version nutzt. Wir finden es auch wichtig von Sicherheit her. Also wenn es einen Bug gibt in Chrome, welche deine Informationen irgendwie rausfließen lässt, wollen wir das auf jeden Fall fixen, sobald wie möglich. Wir wollen auch nicht, dass wir eine Patch Tuesday haben, wie Microsoft zum Beispiel, wo du manuell was runterladen musst oder durch die Windows Update gehen, das manuell anstoßen, sondern wir wollen, dass es so transparent wie möglich ist. Wir wollen eigentlich, dass du nicht drin kümmern musst. Du musst einfach Chrome installieren und dann bist du sicher. Punkt.
Okay. Wenn wir auf den auf die jetzt neu erschienene Stable gucken, die 9. Punkt irgendwas, haben wir ja schon 3 Pakete eigentlich, die ziemlich interessant sind. 2 eher so aus Naja, also eine aus GUI-Sicht quasi, das ist Chrome Instant.
Ja.
Ist so ein bisschen Google Instant für die Adresszeile quasi, ne?
Genau, also du kannst einfach irgendwas in die sogenannte Omnibox reintippen. Omnibox ist dann Addressbar und Searchbox zusammen. Das macht alles, also Omnibox. Du kannst irgendwas reintippen und alles, du tippst, werden wir versuchen, die richtige Seite für dich zu finden. Und entweder das als in Google eine Suche zu machen, sodass du sehen kannst, was du reintippst oder was, welche Ergebnisse passen zu was du reingetippt hast. Oder wenn es eine Webseite matcht, welche in deiner Zeile ist, dann laden wir die Seite für dich. Also wenn du zum Beispiel halb Technik reintippst, dann würden wir höchstwahrscheinlich Technikwürze laden, also die Webseite.
Okay. Aus rein technischer Sicht ist natürlich ziemlich interessant, dass das WebGL oder WebGL, wie gesagt, jetzt auch in die Stable gekommen ist. Daran kann man auch ganz gut den Zyklus sehen. Vor einem halben, dreiviertel Jahr ist, was war das? War das Doom, irgendein Shooter?
Ja, ich glaube, das ist Quake war.
Quake 2, glaube ich, war es.
Genau,
irgendwas. Ist unter anderem über WebGL realisiert worden. Und damals musste man sich noch den Chromium runterladen, also quasi ganz am Anfang der Kette. Jetzt ein halbes, dreiviertel Jahr später, man müsste mal im Technikwürze-Archiv nachgucken, da haben wir natürlich drüber berichtet, hat es WebGL entsprechend in die Stable geschafft und ich habe es noch nicht ausprobiert, aber höchstwahrscheinlich könnte ich jetzt entsprechend Quake spielen, ohne dass ich mir noch irgendwelche Beta oder
sonstige Software runterlade. Wenn diese Webseite immer noch zu finden ist, würde ich schon glauben, dass es noch funktioniert. Das gesagt, haben wir auf jeden Fall lange daran gearbeitet. Das war, glaube ich, ein bisschen mehr Arbeit als erwartet, WebGL wirklich zu unterstützen auf verschiedene Plattformen und mit die entsprechende Performance, welche wir brauchen. Aber die Ergebnisse sind super. Also jetzt funktioniert WebGL nativ im Browser und das ist, glaube ich, der erste Browser, in dem es in Stable Branch geschafft hat. Wir sind ziemlich stolz darauf, weil der ist eine Technologie, welche einfach super interessant ist. Du kannst Zeug machen mit WebGL, das viel besser funktioniert als in Canvas zum Beispiel. Also wenn du, es gibt diese WebGL Experiments oder Chrome Experiments, in dem du, ich gebe dir einen Link nachher für die Show Notes, wo du sehen kannst, einfach sehr schöne Sachen. Es gibt Google Body, wo man die Körper sehen kann. Wir haben das so gebaut, dass man die Skelett sehen kann und dann mit einem Slider die ganze Organe und dann verschiedene Teile des Körpers, welche eigentlich ganz interessant ist. Aber was ich am schönsten finde, ist eine, weiß nicht, was es auf Deutsch heißt, ein Jellyfish. Egal, ich gebe dir einen Link und dann kannst du das angucken. Das ist ja echt schön. WebGL heißt halt, dass du GL oder OpenGL nutzen kannst innerhalb des Browsers nativ und das ist ja super. Die Performance ist ja wahnsinnig gut und du kannst einfach ganz schöne Dinge machen. So WebGL ist ja eine ganz interessante Technologie und ich bin gespannt zu sehen, was Leute damit machen.
Kannst du abschätzen, wie lange es dauert, bis überhaupt die neuesten Versionen der großen Browser WebGL implementiert haben?
Das weiß ich eigentlich nicht. Also ich weiß, dass in die Firefox 4, also in die Betas, haben wir auf jeden Fall WebGL. Ich weiß nicht, ob es per Default enabled ist oder nicht. Und ich weiß überhaupt nicht, was sie mit AE9 machen.
Okay.
Ja, ich weiß es halt nicht.
Ich würde jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich glaube, der IE9 hat inzwischen auch WebGL implementiert. Mhm. Aber das lässt sich natürlich recherchieren.
Ja.
Der nächste große Punkt, der zwar auch schon vorher implementiert war, beziehungsweise man konnte ihn schon vorher nutzen, jetzt wird man aber wirklich aktiv darauf hingewiesen, ist der Chrome Web Store.
Genau.
So ein bisschen es ist ein App Store für Web Apps im Prinzip. Hatten ja auch schon mal drüber berichtet. Wie ist im Moment so der Stand? Wie gut wird der angenommen? Ich weiß nicht, ob du da Zahlen im Kopf hast, aber wie viel läuft da einfach schon?
Also im Voraus muss man sagen, dass es nur in den USA gelauncht ist. Also man kriegt zwar diese...
Aus Entwicklersicht.
Ja. Man kann Zeug runterladen, man kann auch in Deutschland, glaube ich, Zeug kaufen, wenn man einen Checkout-Account hat, aber man kann als Developer seine eigene Applikation nicht hochladen und verkaufen, weil es gibt einfach Probleme mit den Merchant-Accounts und wir warten darauf, dass die Probleme dann sich lösen.
Also ich brauche aktuell einen Bank-Account.
Du brauchst ein Bankkonto in den USA, um das zu schaffen. Ohne diese Konto in den USA kannst du nichts durch den Store verkaufen. Das ist ein bisschen schade, aber so ist es im Moment.
Aber eine kostenlose Applikation könnte ich entsprechend
Eine kostenlose einreihen. Applikation kannst du jederzeit hochladen und Leute können das auch runterladen, was auch ganz schön ist. Wir finden, dass ein Webstore einfach wichtig ist auf ein paar Gründen. Erstens, man sieht, auf jeder Plattform gibt es eine Möglichkeit oder manchmal mehrere, aber eine große Möglichkeit, Zeug zu installieren, also Applikationen zu installieren. Wenn ich auf Windows bin, dann kriege ich ein MSI oder irgendeine Installer-Exe. Ich klicke drauf und dann kommt dieser Installationsprozess. Ich klicke durch und dann habe ich eine Applikation in meinem Startmenü. Ich weiß, wie das geht und ich weiß, was ich erwarten kann. In OS X ist es ja mehr oder weniger gleich. Ich kriege dann eine DMG-Datei und klicke drauf und dann ziehe ich eine Icon von wo auch immer sitzt, zu meiner Applikation-Ordner und dann ist es installiert. Es gibt diesen Prozess und dieser Prozess ist mehr oder weniger immer gleich auf einer Plattform. Es gibt aber keinen Prozess für Web-Applikationen. Ich will aber, dass Gmail oder Flickr oder eine applikationmäßige Website irgendwie anders behandelt wird als Wikipedia zum Beispiel. Also es gibt Webseiten und Web-Applikationen. Es gibt keine klare Regel dafür, aber man weiß es, wenn man was sieht, was eher Applikation ist als Webseite. Und wir wollen halt, dass die ein bisschen anders behandelt sein können. Dass ich nicht nur ein Bookmark auf einer Applikation speichern kann, in irgendeiner Ordner, irgendwo, sondern dass es wie eine Applikation installierbar ist. Und die Webstore ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit dafür. Das ist, was wir als ein schöner Prozess finden. Man hat Chrome, man geht auf den Webstore, findet irgendeine App, klickt auf einen Install-Button und dann kommt es auf deine neue Tab-Page. Also wenn du eine neue Tab auf oder öffnest, dann siehst du eine Liste von allen Applikationen, welche du installiert hast und kannst einfach draufklicken und dann ist es da.
Also ich muss sagen, als ich über den Webstore das erste Mal gestolpert bin und so ein bisschen den auch ausprobiert habe, war bei mir so, das ist natürlich aus Entwicklersicht immer ein bisschen was anderes, aber war bei mir so, ich habe relativ lange erstmal so nach dem wirklichen Benefit so ein bisschen gesucht. Ne? Also nach irgendwie so ein bisschen durchgucken habe ich mich halt gefragt, warum hat man es nicht Bookmark Store oder sowas genannt?
Ja, klar.
Ja, am Anfang fühlte sich halt einfach eher so an, als würde ich drücke zwar auf einen Install-Button, habe dann aber mehr oder weniger einen Bookmark. Also teilweise komme ich auch in der Adresszeile einfach nur auf die Seite der App oder des Herstellers. Gibt es denn noch an Funktionen, die ich als Entwickler nutzen kann, die über das reine Bookmarking hinaus quasi geht?
Es gibt viele Funktionen. Ich finde auch, dass es, also erstens würde ich sagen, dass es gibt viele Applikationen, welche nur Bookmarks sind. Und das finde ich auch ein bisschen schade, weil es gibt Möglichkeiten, die einfach nicht benutzt sind. Warum auch immer. Möglichkeiten, die existieren, sind zum Beispiel Authentication. Google bietet ein sehr simples und sehr einfaches OpenID-Prozess ein. Das ist in den Browser integriert, sodass du im normalen Fall kein OpenID-Prozess siehst. Wenn du in Google eingeloggt bist, dann kannst du einfach diese OpenID-Token weiter an die Applikation leiten. Wenn du das installierst, wir nutzen die Installation als Zusage dafür. Wenn die Applikation aber andere Sachen will, also deine E-Mail-Adresse oder Zugriff auf Google Docs oder irgendeine andere Permission, dann werden wir auf jeden Fall einen Screen aufrufen, welcher sagt, hey, diese Applikation will X, Y und Z. Gibst du das frei oder nicht? Aber grundsätzlich kann man die Google Web Store oder die Chrome Web Store als Authentication-Prozess für deine Applikation nutzen. Du musst dann nur den OpenID-Token nutzen als ID für die Person, die in deine Applikation geht. Was heißt, dass du kannst einfach auf eine Applikation klicken. Wir schicken dann die OpenID-Token mit und du kannst direkt in die Applikation einloggen. Du musst nicht durch einen Einlog-Prozess oder einen Einloggen-Prozess gehen, sondern du kannst direkt in die Applikation springen. Also wenn es Applikationen gibt, die nur auf die Home-Seite gehen, würde ich sagen, dass sie das falsch machen. Also die haben verstanden, dass es eine gute Idee ist, irgendwas in den Store zu bringen, aber die haben nicht wirklich begriffen, was die Möglichkeiten sind. Authentication ist ja eine. Auf der anderen Seite, sobald wir diese Merchant-Account-Probleme in Deutschland und verschiedene andere europäische Länder gelöst haben, bieten wir auch einen Monetarisierungsprozess an. Was heißt, du kannst Google nutzen, um Geld zu kriegen für die Applikationen, die du gebaut hast. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Du kannst entweder ein One-Time-Payment oder ein Subscription oder viele andere Möglichkeiten. Also die Monetization ist auf jeden Fall für Google und auch für Entwickler wichtig, weil wir wollen, dass Leute Geld kriegen für die Arbeit, die wir eingesteckt haben.
Gut, also aus Nutzersicht kann ich ja jetzt auch schon quasi bezahlen, was ich ziemlich nett fand. Ich habe heute halt nochmal im Vorfeld so ein bisschen damit rumgespielt und hatte gesehen, dass sobald ich eine Applikation gekauft habe, ich habe mich so ein bisschen gewundert, weil es gab ein Uninstall and irgendwas Button, mit dem ich auch mein Geld entsprechend zurückbekomme. Mhm. Ich glaube, innerhalb der ersten 30 Minuten oder sowas gibt es so eine hat er auch einen Namen gegeben, ich habe es leider vergessen, eine Policy, dass ich innerhalb der ersten 30 Minuten über den Button, der direkt neben dem Install-Button quasi ist, den Kauf auch quasi wieder rückgängig machen kann, wenn ich halt merke, dass die Applikation nicht
funktioniert oder nicht ist, was du wolltest, dann hast du, ja, wie gesagt, dann hat die erste 30 Minuten die Möglichkeit, einfach das zu stornieren.
Okay. Ganz einfach. Kannst du schon absehen, wann wahrscheinlich das Payment-Problem so ein bisschen gelöst ist? Also wenn ich auch in
Was ich jetzt höre, ist Q2. Also wir werden einen Developer-Launch innerhalb Q1, also glaube Ende Q1 machen. Das heißt, dass du Applikationen hochladen kannst, um die Prozesse zu testen, um sicher zu sein, dass die ganze Zeug funktioniert, wie du das willst. Aber die Merchant-Account-Probleme an sich werden Q2 irgendwann gelöst.
Okay. Ja, macht ihr grundsätzlich ein Review der Software, die eingereicht wird?
Es gibt ein paar Antworten, deswegen überlege ich. Okay. Die erste Antwort ist, nee, überhaupt nicht. Wir wollen, dass die Store komplett offen ist und wenn du eine Applikation schreibst, dann kannst du es hochladen. Es gibt aber Terms of Service, was heißt zum Beispiel, du kannst keinen YouTube-Downloader hochladen in die, in die App Store. Wir gucken aber nachher, ob die Applikation stimmt oder nicht. Also du kannst es hochladen und wenn es schlecht ist oder wenn es nicht funktioniert oder Malware ist oder gegen unsere Terms of Service stößt, dann werden wir es nachher von der Store löschen. Aber vorher nicht. Wir machen es nicht wie Apple, sondern wir machen es ein kleines bisschen anders.
Ist also so ein bisschen ein Mix aus dem komplett offenen System und dem Closed System von
Apple. Ja, also wir wollen auf jeden Fall so offen sein wie möglich. Es gibt aber Applikationen, welche wir einfach nicht hosten wollen. Das heißt YouTube-Downloader zum Beispiel, Piracy-Applikationen, also Wares oder sowas, wollen wir auch nicht bei uns haben. Und die sind ziemlich klar in die Terms of Service angezeigt, was wir nicht haben wollen. Aber grundsätzlich, wenn du eine Applikation schreibst, welche im Web funktioniert, dann kannst du es bei uns auf jeden Fall hochladen.
Okay, das heißt, also ich bin erstmal sofort freigeschaltet.
Genau.
Okay.
Es gibt aber Native, also alles außer Applikationen, welche Plugins brauchen. Wenn du ein Plugin oder Native Client Applikation geschrieben hast, der nicht nur HTML, CSS und JavaScript ist, sondern irgendwas Natives, also man hat die Möglichkeit, Native Code auch einzubinden. Okay. Wenn man das macht, dann gibt es einen zusätzlichen Prozess, sodass wir versichern können, dass irgendjemand dafür verantwortlich wird, weil es gibt einfach ein bisschen mehr Gefahr.
Der native Code, den du gerade angesprochen hast, das bezieht sich dann alles auf Chrome? Oder
ja, es gibt, was kann ich da also es gibt innerhalb von Chrome die Idee des Native Clients. Man kann Code schreiben, der in einem Sandbox läuft. Und man kann dieses Code nicht nur in HTML, CSS und JavaScript schreiben, sondern du kannst ein C-Programm schreiben. glaube, es in I.O., bei Google I.O. letztes Jahr, 2010, haben die ein Lego Star Wars oder Lego irgendwas gezeigt, welches in Native Client geschrieben ist. Und das war nicht in HTML mit Canvas geschrieben, sondern direkt in C geschrieben. Die haben eine Sandbox, in dem dieser Code läuft. Also man muss ja ein kleines bisschen deinen Code umschreiben, sodass es innerhalb dieser Sandbox funktioniert. Aber grundsätzlich kannst du eine Native Client Applikation schreiben und das durch Chrome distributen.
Und da gibt es auch keine großartigen Beschränkungen, welche Programmiersprache ich da jetzt verwenden darf? Oder?
Nee, solange es einen Compiler gibt dafür, sodass deine Sprache in dieser Native Bytecode umgewandelt sein kann, dann wird es funktionieren. Also ich weiß, es für C, C++, Java gibt es sowas schon, für Python auch, glaube ich, aber für andere Sprachen weiß ich gar nicht.
Okay. Was mir an der grundsätzlichen Idee ziemlich gut gefällt, ist, dass ich erstmal einfach nur meine Applikationen entwickle mit den Mitteln, die ich kenne, ne? HTML, CSS, ja. JavaScript, irgendwie was auch immer ich noch so Server-Backend-seitig quasi einsetzen möchte. Und dann nur noch im Prinzip den weiß nicht, ob ihr dafür einen Namen habt, aber halt den Store quasi drumherum baue oder das, was der Store noch braucht. Das heißt, ich habe grundsätzlich die Möglichkeit, wenn jetzt nächste Woche es im Firefox beispielsweise den Firefox Store oder sowas gibt oder Microsoft sich entschließt, was Ähnliches zu machen, da mit der gleichen Applikation im Hintergrund das quasi da auch einzureichen. Habt ihr Pläne, auch auf andere Plattformen zu gehen? Also dann wird es vielleicht nicht mit der Chrome Web Store sein, aber habt ihr Pläne, den Web Store, weiß ich nicht, vielleicht als keine Ahnung, ob das so möglich ist, aber irgendwie in den Firefox mitzubringen oder sowas? Mhm.
Also wir wollen auf jeden Fall, dass der Prozess so offen ist wie möglich. Wir wollen, dass du Open Standards nutzen kannst, um deine Applikation zu bauen. Wir wollen nicht, dass du eine Applikation nur für Chrome schreibst, sondern eine Applikation für den Web. Weil wir finden, dass die Web einfach eine schöne Plattform ist. Das ist die Plattform des Zukunfts. Und wir hoffen halt, dass wir helfen können, Leute zu dem Web zu bringen, in der Hoffnung, dass die Applikationen da bauen, statt nur Native-Applikationen. Es gibt auf jeden Fall Native-Applikationen, die wichtig sind. Und es ist auch wichtig, dass Native-Applikationen existieren. Aber wir finden, dass den Web, also nativ für den Web zu schreiben, ist auch ganz schön und wir wollen das unterstützen. So viel dazu. Was du angesprochen hast, ist dieser kleine Wrapper, welchen man schreiben muss, sodass es in Store funktioniert. Es gibt dann ein Manifest-File. Dieser Manifest ist nur JSON und dieses JSON-Format könnte man theoretisch in andere Stores auch nutzen. Ich glaube, dass Leute innerhalb von Google reden mit Leuten bei Microsoft, sodass es irgendwie eine Standard geben kann für dieses Store, weil wir finden auch, dass es schön wäre, wenn es nicht nur bei Chrome Store funktionieren würde, sondern überall. Ich weiß nicht, wie das im Moment läuft, aber ich glaube, dass es passiert. Wir finden es auch schön, wenn es passieren würde, dass man einfach einmal eine Applikation schreiben könnte und dann das überall nutzen könnte. Also das ist immer ein Traum. Also das war bei Java so, das ist jetzt bei den Web so. Mal sehen, ob es diesmal klappt.
Okay. Wie läuft bei euch, also wenn ich in den Webstore gehe, beziehungsweise ich glaube, es gibt noch eine allgemeinere Plattform, in der ich auch Themes und Extensions, ist das auch der
Webstore? Nee, das ist auch ein Webstore.
Okay. Genau.
Also in den USA. Im Moment außerhalb der USA haben wir noch eine separate Extension Market. Und diese Extension Market war ein Vorgänger von Webstore.
Okay.
Der existiert jetzt in alle Länder. Es ist auch lokalisiert. Also du kannst ja deutsche Extensions runterladen in den Extension Market, aber nicht in den Webstore.
Okay.
Aber sobald die Webstore in Deutschland rauskommt, dann werde es einfach die Extension Market übernehmen.
Und seit gestern ist es dementsprechend so, dass wenn der Chrome-Nutzer sein Update gemacht hat, er auf seinem, wie heißt es bei euch, Dashboard-Startpage? Das ist
die New Tab Page.
Die New Tab Page, genau. Dass er da entsprechend auch den quasi leeren Store sieht. Also ich habe ihn nie gesehen, ich habe immer schon direkt was installiert gehabt.
Ja, genau. Auf der New Tab Page wird man einen Link auf dem Web Store haben und diesen Link wird man einfach direkt dahin bringen. Wir hoffen halt, dass Leute dann die Webstore besser finden können und auch andere Applikationen finden können.
Okay.
Also wir sehen die Web Store auf jeden Fall als ein schöner Distribution Mechanism für verschiedene Applikationen. Leute kann auf die Web Store gehen. Ich weiß, dass ich ein Schachspiel suche. Ich kann dann nach Schach suchen, kann alle Schachspiele finden, kann Reviews sehen. Dieser hier hat 5 Sterne, der hat 1, nimm die 5 Sterne, lade ihn runter und spiel ein bisschen. Das ist die Idee dahinter.
Das heißt, aus Entwicklersicht, selbst wenn ich jetzt, also natürlich wäre es schöner, wenn ich auch irgendwie weitere Funktionen nutze und nicht nur den Wrapper drumherum baue, um im Store zu landen, aber aus Entwicklersicht könnte es auch sinnvoll sein, wenigstens diesen Grund-Wrapper mal zu schreiben und sich in den Store mit seiner Applikation zu hängen, weil gegebenenfalls darüber jetzt auch ein paar Nutzer kommen.
Ja, das ist auf jeden Fall. Ich würde auch ganz kurz sagen, es gibt mehrere Möglichkeiten, Applikationen zu wrappen. Was wir bis jetzt besprochen haben, ist, glaube ich, eine Hosted-Applikation. Das heißt, ich habe einen Server irgendwo, es ist eine ganz normale Webseite und ich baue dann eine Manifest-Datei, welche auf diese Webseite zeigt und sagt, hey, wenn ich auf diese Icon klicke, dann öffne meine Webseite, also technikwürze.de.
Ja.
Man geht dann tatsächlich auf technikwürze.de und es ist eine ganz normale Webseite mit ein paar Permissions mehr. Also man kann sagen, dass technikwürze dann die automatische Möglichkeit hat, deine Geolocation zu nutzen für irgendeine bestimmte Feature oder irgendwas in der Richtung. So, das ist die eine Möglichkeit. Die andere Möglichkeit ist, eine Packaged-Applikation zu schreiben. Das heißt, du hast alle deine HTML, CSS, JavaScript, alle deine Assets, Bilder und alles in eine mehr oder weniger ZIP-Datei zusammen compressed, das zu den Store hochgeladen und dann lädt ein Nutzer diese ZIP-Datei runter. Was heißt, dass er die ganze Applikation bei sich hat und er kann das komplett offline nutzen. Das heißt, es gibt nicht nur Applikationen, die immer im Web sein muss, sondern auch Applikationen, die mit Web-Technologien geschrieben sind, die aber auch die tatsächlich nur auf meine Rechner sitzen und funktionieren.
Okay, da habe ich dann einen richtigen Downloader sozusagen. Mhm.
Leute machen das zum Beispiel mit ein paar Spiele. Mein Lieblingsspiel im Moment ist Contrasaurus. Das ist ja ein T-Rex, welcher in die Zukunft gebracht ist, um ja, Soldaten zu töten oder irgendwas in der Richtung. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was die Geschichte ist, aber es ist ein ganz schönes Spiel. Mit HTML und HTML5 und Canvas gemacht.
Okay. Was ist im Moment, also über Zahlen zu sprechen macht im Moment sowieso noch gar keinen Sinn, weil der Chrome-Nutzer an sich, weißt du, wie im Moment die Verbreitungszahlen sind, wie viel Prozent vom Markt ihr im Moment mit dem Chrome-Browser habt?
Mit Chrome an sich, die letzte Zahlen, die ich gesehen habe von, ich glaube, das bei Ars Technica, habe ich das gerade gestern oder vorgestern gesehen, dass Net-Applikationen hat gesagt, dass wir 10% erreicht haben.
Okay.
Und
Weltweit,
genau. Ja. Und ich glaube, dass wir im Moment bei 120 Millionen Nutzer sind.
Irgendwas okay.
In der Richtung.
Dann seid ihr der erste Browser-Hersteller, der über der 5%-Hürde liegt, mit der Versionsnummer 9 in Stable.
Ja, irgendwas in der Richtung, ja.
Ist ja okay. Klar. Lass uns nochmal auf ein, zwei andere Themen zu sprechen kommen. Ihr bietet ja ein Content Delivery Network für im Moment nur JavaScript, glaube ich, an, wo ich als Entwickler...
Also JavaScript und auch zum Teil CSS, also die YUI-Bibliothek zum Beispiel.
Okay.
Beinhaltet auch die ganze CSS-Zeug.
Okay. Ist wahrscheinlich am besten, also ich glaube, das meist eingebundene ist das jQuery.
jQuery, genau.
Im Moment ist es, glaube ich, nicht möglich, als Entwickler zu sagen, hey, ich habe da irgendwie meine kleine Library geschrieben oder mein jQuery-Plugin oder sowas. Ich glaube, jQuery UI wird ja zum Beispiel auch als Plugin bei euch mitgehostet.
Ja, das glaube ich. Ich glaube, das ist auch bei uns.
Im Moment ist es ja nicht möglich, dass ich da sage, ich möchte mein eigenes Zeugs hinwerfen, oder?
Also es ist möglich, dass du sagst, dass du das willst, aber nee.
Aber es wird nicht gemacht.
Es wird nicht gemacht. Es gibt... Also was wir wollen, ist Bibliotheken mit, ich weiß nicht, was die genaue Zahl ist, ich glaube, es ist ungefähr 10 Millionen Aufrufe pro Monat. Wenn dann Bibliothek sowas erreicht hat, in der großen Ordnung, können wir reden. Aber vorher macht es einfach keinen Sinn.
Okay. Gibt es Pläne, dass ich das vielleicht mal ändere? Also es wäre ja, wenn ich jetzt ein Plugin schreibe, was vielleicht einigermaßen...
Ja.
einigermaßen gut ankommt, aber jetzt noch fernab der 10 Millionen liegt, wäre es ja für mich schon recht spannend, das irgendwie bei Google hosten zu lassen. Mhm. Weil der Grundgedanke so, ist ja so nicht schlecht, aber kannst du da sagen, ob es da Pläne gibt, dass da vielleicht irgendwann mal ich auch mit meiner 1 Million
Extension da reinkomme? Ich verstehe die Idee schon. Ich finde es auch gut. Ich weiß nicht, ob es Pläne gibt. Was ich aber gesehen habe, ist dass Leute nicht Google nutzt, sondern GitHub. Es gibt ein Projekt in GitHub, ich muss den Namen nicht aussuchen, aber die haben verschiedene Bibliotheken zusammengesammelt und nutzen GitHub Pages als CDN,
okay.
Was ich interessant finde. Und für kleinere Projekte könnte das auf jeden Fall interessant sein. Aber glaub nicht, dass im Moment irgendjemand darüber redet, dass wir kleinere Bibliotheken auch hosten.
Kannst du sagen, wie viel Zugriffe auf die großen Bibliotheken es im Moment gibt?
Also ich würde es gerne sagen, aber ich habe keine Ahnung. Viele.
Okay. Alles klar. Ich würde noch gerne ein bisschen mit dir über das Thema Video reden, was sich ja in den letzten Tagen schon fast dramatisch zugespitzt hat. H264 ist da sicherlich ein Stichwort, bei dem man im Moment viel unter Google News finden wird.
Ja.
Ihr habt euch ja vor kurzem komplett zu WebM bekannt und unterstützt da ja auch ein bisschen die Entwicklung mit? Oder
wir haben VP8 gekauft, diese Firma, und wir haben dann die Code geöffnet. Also das ist jetzt ein Open-Source-Projekt, welches man einschauen kann. Wir haben auch in letzter Zeit die Byte-Spezifikation für den Format ich wünsche mir, dass ich den Namen von dieser Organisation erinnern könnte. Es ist nicht IEEE, sondern irgendeine Standards Body. Ich muss mich aussuchen, ich gebe dir einen Link. Also wir versuchen auf jeden Fall, dieses Ding als Open Specification rauszupushen, weil wir finden, dass es wichtig ist, dass wir nicht nur H264 als offener Standard haben, als die einzige Standard für den Web, sondern dass es auch Platz geben soll für eine komplett offene Standard. Ein Standard, welcher nicht von Patents behindert ist, oder nicht behindert, sondern dass Patents drin gemischt sind.
Ja.
Wir finden das einfach ein bisschen problematisch, weil es gibt Leute, die zusammensitzen, um H264, H265 und die weiteren Spezifikationen zu schreiben, und die haben alle Interesse drin, dass ihre Patents irgendwie reinfließen, sodass sie auch ein bisschen Geld davon kriegen. Wir finden das einfach nicht schön. Also H264 ist ein sehr guter Standard. Also es gibt niemanden, der sagen wird, dass es irgendwie nicht funktioniert oder dass die Qualität schlecht ist oder irgendwas in der Richtung. Die Standard an sich ist gut, aber wir finden es einfach schlecht, wenn die einzige Möglichkeit, Video überall auf dem Web zu produzieren, irgendwas mit Patent zu tun haben muss.
Okay.
Wir hoffen halt, dass wir irgendwas anstößen können, das in eine andere Richtung geht, das andere Möglichkeiten öffnet. Und jetzt gibt es OggTheora und OggVorbis. Die sind interessante Standards, aber die Qualität ist einfach nicht gut genug, dass irgendjemand das wirklich nutzen will. Wir versuchen dann mit WebM das zu ändern. Wir wollen ein offenes Standard ohne Patent und dass es komplett offen ist für Leute zu nutzen. Das ist die Ziel.
Das Problem mit Standards ist ja, wenn man jetzt nicht gerade irgendwie Monopolist ist und einen Standard einfach durchdrücken kann, dass man einen Standard erstmal zu einem bestimmten Punkt bringen muss, so quasi den Break-Even, dass genug Leute ihn nutzen und er dementsprechend sich quasi irgendwann anfängt, selbst zu pushen. Habt ihr weitere Pläne, wie ihr WebM ein bisschen etablieren wollt? Also im Moment ist ja auch, denke ich, einer der Probleme, dass WebM in der Videoschnittsoftware, die ich irgendwie zu Hause liegen habe, die kann mit WebM nichts anfangen.
Ja.
also ich glaube, bis irgendwann WebM wirklich so die Größe erreicht hat, dass man sagen kann, das ist ein Standard, mit dem man auch problemlos arbeiten kann und der überall irgendwie gesprochen wird, da ist ja noch ein langer Weg. Wie wollt ihr den beschreiten?
Ja, es wäre auf jeden Fall ein langer Weg. Niemand glaubt, dass wir in die nächste Jahr oder zwei WebM überall sehen wird. Was wir jetzt versuchen, ist Platz zu machen, sodass es überhaupt existieren kann. Wir hoffen, dass mit Firefox, Opera und Chrome zusammen, wenn wir sagen, dass wir WebM nativ unterstützen mit einem Video-Element, dass wir dieses Format einfach ein Leben halten kann. Wenn wir das nicht machen würden, würden wir überhaupt keine Chancen haben. Also wir sehen mehr oder weniger die einzige Möglichkeit, irgendwas zu ändern was wir gemacht haben. Also wir versuchen dann zu sagen, dass WebM uns wichtig ist. Wir haben dann Partner Browsern, also wie gesagt Firefox und Opera. Und mit dieser Basis hoffen wir, dass wir zusammen diese Format als interessantes Format darstellen können. Es wird kein kurzer Weg, das ist ganz klar. Aber wenn wir das nicht machen würden, würde es kein Weg sein.
Okay. Magst du nochmal vielleicht so einen kleinen Ausblick geben, wo ihr mit dem Chrome Browser so grundsätzlich hin wollt? Gibt es irgendwelche, also natürlich irgendwie schneller, weiter, besser ist ja ein grundsätzliches Ziel. Ja. Gibt es irgendwelche Features, die ihr irgendwie anvisiert, von denen du irgendwie erzählen kannst? Mhm. Also der Store zum Beispiel ist ja jetzt eine Sache, die im Web jedenfalls quasi komplett neu ist. Mhm. Also ist ja nicht so, dass man sagen kann, es wurde wieder ein bisschen an irgendeiner Schraube gedreht und wieder ein bisschen was verbessert, sondern es sind wirklich neue Dinge, die wenn sie sich dann wirklich auch über den Browsermarkt so ein bisschen durchsetzen, es da irgendwann vielleicht sogar einen etablierten Standard gibt, der da ja wirklich was verändern kann. Gibt es da Richtungen, über die du sprechen kannst, die schon bekannt sind, wo ihr noch
so... Ja, also wie du schon erwähnt hast, die Hauptziel, welche Chrome hat, ist halt schneller. Alles muss schneller sein. Okay. Weil je schneller alles ist, je besser für den Nutzer. Das ist auf jeden Fall uns wichtig und wir glauben auch, dass es für die Nutzer wichtig ist. Also jede Release von Chrome soll schneller sein als die letzte. Wir haben gesehen, zwischen Chrome 7 und Chrome 8 oder Chrome 8 und Chrome 9, weiß ich nicht, haben wir die V8 JavaScript Engine verbessert mit Crankshaft. Das ist jetzt die Tracing Compiler, der eigentlich ganz gut funktioniert. Das macht so ganz viel, oder verschiedene Benchmarks kann man sehen, dass es ja wahnsinnig schnell geworden ist. Ja. Und wir werden auf jeden Fall weiter in der Richtung arbeiten. Also weiter auf die, es gibt auf jeden Fall Platz für JavaScript, dass es noch schneller sein kann, als es jetzt ist. Ich habe dann, was wir hier in München machen mit dem Chrome-Team, sind eher zwei Sachen. Auf die eine Seite machen wir Privacy-Sachen und auf die andere Seite machen wir Enterprise-Sachen. Wir haben gesehen, dass in den letzten paar Monaten haben wir Chrome als MSI-Paket geschafft, auch mit so dass es in ein Active Domain integriert sein kann. Das ist wahnsinnig gut angekommen bei viele große Firmen und die IT-Departments, die drin sitzen. Wenn man Chrome als normale Applikation ausspielen kann durch die normalen Prozesse, haben wir gesehen, dass die IT-Departments sind eher interessiert, Chrome zu nutzen. Also wir arbeiten weiter in der Richtung. Wir werden das auch wenn wir in Richtung Chrome OS gucken, das ist eigentlich eine große Neuigkeit, welche ziemlich bald auf uns zukommen wird. Wir werden auch Chrome OS so bauen, dass es auch viele Domain Policies unterstützt, sodass wenn es in einem Enterprise ausgespielt wird oder dass ein Enterprise sagt, hey, wir wollen Chrome OS nutzen, wir finden die Idee interessant, haben die auch die Möglichkeit, das zentral zu steuern und zu sagen, dass alle die gleiche Proxy haben müssen oder dass Person X oder Y darf in diese Rechner einloggen. So in der Richtung, welche für Firmen ganz interessant sind. So viel zu Enterprise. Zu Privacy versuchen wir ein paar Extension API zu bauen, welche benötigt sind für die ganz wichtige Extensions, die schon in Firefox existieren. Also ich denke an NoScript und Tor-Button und HTTPS Everywhere, Foxy Proxy. Die sind Extensions in Firefox, die ganz wichtig sind, auch für uns. Und wir wollen ähnliche Extensions in Chrome unterstützen. Jetzt haben wir die APIs dafür einfach nicht. Die Leute, die hier in München arbeiten, arbeiten dran, sodass wir auch APIs haben, die solche Extensions ermöglichen.
Ich glaube, genau. Die jetzigen APIs sind auch noch grundsätzlich verhältnismäßig rudimentär, oder? Also da geht es eher darum, mit den normalen Browser-Features so zu sprechen.
Mhm. Ja. Es gibt auf jeden Fall weniger APIs bei Chrome als bei Firefox. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht ist. Bei Firefox ist es auf jeden Fall möglich, alles zu machen. Ja. Ich kann ja einen IRC-Client oder FTP-Client oder irgendwas in Firefox einbauen. Und das ist zwar schön, ich weiß nicht, ob es nötig ist. Ich weiß nicht, ob es wirklich irgendwas mit Browser zu tun hat. Also ich glaube nicht, dass wir ein API bauen würden, das zum Beispiel einen FTP-Client unterstützen wird innerhalb von Chrome. Also ich glaube einfach nicht, dass das Teil unserer...
Hat auch nicht wirklich Spaß gemacht, muss ich sagen.
Ja, das kann ich gut glauben. Was wir wollen, sind Extension-APIs, die wichtig sind und die Sinn machen. Es ist auf jeden Fall so, dass wir weniger haben als Firefox und das werden wir ändern. Also die wichtige oder die APIs, die wichtig sind, werden wir auf jeden Fall implementieren. Wir arbeiten jetzt dran. Was ich aber ganz interessant finde bei die Chrome Extension API, ist, dass man muss sagen, welche APIs man nutzen will, wenn man eine Extension oder Applikation schreibt. Das heißt, wir wissen, was deine Applikation machen kann oder machen darf. Zum Beispiel, wenn ich sage, dass ich JavaScript auf eine Seite injecten will, sodass ich irgendwas umdrehen kann, muss man entweder sagen, dass ich diese JavaScript auf jede Seite injektieren kann oder man kann es auf bestimmte Seite begrenzen. Sozusagen, dass ich will ein Technikwürze-Extension schreiben. Das heißt, es hat nur Zugriff auf technikwürze.de und nicht auf google.de. Das heißt, ich könnte innerhalb dieser Extension deine Technikwürze-Cookies lesen, aber nicht deine Google-Cookies.
Okay.
Wir versuchen das ganz klar zu machen. Wenn du eine Extension installierst oder Applikation installierst, zeigen wir vorher, welche Permissions diese Extension hat. Das ist mehr oder weniger das gleiche Idee, als was wir mit Android Market machen. Du siehst vor der Installation die Möglichkeiten oder die Permissions, die diese Applikation hat, und kann dann entscheiden, ob es wirklich diese Permission brauchen soll. Also wenn ich ein Instapaper Extension schreibe, es soll wahrscheinlich nicht die Möglichkeit, mein Google Cookie zu lesen haben. Und wenn es diese Möglichkeit hat, dann ist vielleicht irgendwas falsch und okay, ich soll besser das nicht installieren. Wenn wir die API so bauen, wie wir die jetzt gebaut haben, sind die in begrenzte Teilen. Es gibt dann Chrome.irgendwas, also Chrome.cookies zum Beispiel. Also wenn du die Cookie-API nutzen willst, musst du sagen, dass du die Cookie-API nutzen willst. Und dann kriegst du nur Zugriff auf die Cookie-API und nicht auf die Idle-API oder Window- oder Tab-API.
Das heißt, Extensions zu bauen, die irgendwas Lustiges mit Katzenbildern machen, aber dann im Hintergrund irgendwas auslesen und irgendwo
hinschicken, genau,
oder sowas wird dadurch...
Das wäre ja schlimm.
Mindestens deutlich schwieriger, wenn nicht unmöglich. Habt ihr da einen Review-Prozess bei den Extensions?
Also, das ist auch...
Das ist alles automatisiert.
Das ist mehr oder weniger das gleiche Review-Prozess. Also okay. Du darfst mehr oder weniger alles hochladen. Wenn wir aber Reports kriegen, dass es irgendwas falsch macht, dann haben wir die Möglichkeit, das zu löschen. Und nicht nur auf den Webstore zu löschen, sondern wir haben auch die Möglichkeit zu sagen, dass die, also Chrome nutzt ein ähnlicher Update-Prozess für alle Extensions. Du kriegst dann nicht nur die neueste Version von Chrome jeden Tag, sondern auch die neueste Version von jeder Extension und jeder Applikation.
Auch entsprechend einfach im Hintergrund, ohne dass der Nutzer...
Genau, nee, das ist okay. Komplett im Hintergrund. Ja. Die einzige Ding, der den User sehen wird, ist, wenn ein Permission geändert ist. Also wenn du ein Extension installierst, welche nur auf Technikwürze Zugriff hat, aber dann komischerweise versucht er auch auf Google zu greifen, wirst du ein ein Infobug wegen, welcher sagt, dass diese Extension versucht jetzt X oder Y zu machen und er ist jetzt disabled. Wenn du aber willst, dass es das macht oder machen darf, dann kannst du es enablen. Genau, aber grundsätzlich wirst du immer die neueste Version von jeder Extension, jeder Applikation kriegen. Und wenn wir sehen, dass Applikation X böse ist oder macht unschöne Sachen mit deinen Daten, können wir es bei uns löschen und auch sagen, dass es bei dir auch gelöscht sein soll. Wir versuchen dann zu verhindern, dass ganz böse Applikationen einfach für immer schlechte Sachen machen können.
Auf welcher Seite oder an welchem Prozess werde ich als Nutzer darauf hingewiesen, dass ich dass da vielleicht irgendwie was drin ist oder dass auf Dinge zugegriffen wird, die da vielleicht kritisch sind?
Wenn du auf den Webstore gehst oder auf die Extension Market gehst, es gibt eine rote Kiste direkt unter die Install-Button, wenn irgendeine Applikation spezielle Permission haben will für irgendwas. Also okay. Wenn du Google Maps anguckst, dann würdest du sehen, dass Google Maps fragt, ob er deine Geolocation sehen kann. Und wenn du das installierst, gibst du einfach diese Permission zu. Du sagst halt, dass diese Applikation Zugriff auf deine Geodata haben kann. Also wir versuchen das ziemlich transparent zu machen, bevor du die Applikation installierst. Du wirst dann sehen können, was es machen darf.
Ich habe mir gerade noch mal eine Extension angeguckt, die dir, glaube ich, auch recht vertraut vorkommen sollte. Keep My Opt-Outs. Ja. Da hast du, glaube ich, mit dran gearbeitet. Hier habe ich zum Beispiel die besagte rote Box, die mir sagt, dass diese Extension halt Zugriff auf einige Seiten hat.
Ja,
also genau. Da kann ich irgendwie auf See All gehen. Dann kommt eine JavaScript-Alert. Ich weiß nicht, wie viele Bildschirme lang, aber... Genau.
Für solche Sachen, also Keep My Opt-Outs ist eine Extension, welche ein Opt-Out-Cookie für verschiedene Ad-Netzwerken setzt. Und dieser Opt-Out-Cookie erzählt die Ad-Netzwerk, dass du nicht, was heißt es dann,
personalisierte Werbung.
Es gibt ja einen schönen Term dafür, ich weiß nicht, was ist, irgendwas mit Behavior oder Intention oder irgendwas in der Richtung. Also du kriegst noch Werbung, aber die Werbung ist noch schlechter als vorher, weil es hat keine Informationen über dich.
Genau,
also es weiß nicht, dass du Schuhe magst, also du kriegst nicht nur Schuhe-Werbung, sondern auch Werbung für Zeug, welche an dem du überhaupt kein Interesse hast. Wenn du aber willst, dass Ad-Netzwerke nicht dich tracken kann oder nicht sehen kann oder nicht die Webseiten, die du besuchst, mit deinem Profil verbinden könntest oder können, dann hat Google diese Extension geschrieben, um dieses Ziel zu ermöglichen, weil wir finden es auch, wir verstehen halt, dass manche Leute das einfach nicht wollen und wir wollen die Opt-out einfach so leicht wie möglich machen. Auf jeden Fall, zurück zur Frage. Hier siehst du, dass er Zugriff auf 120 oder 126 verschiedene Webseiten braucht, um die verschiedenen Cookies zu setzen. Und wie du gemerkt hast, das ist ja sehr unübersichtlich. Ich glaube, dass in eine neue Version, ich weiß nicht welche Version von dem Webstore, aber bald werden wir nicht sagen, es requestet Zugriff auf 160 verschiedene Domains, sondern alles. Okay. Weil über eine bestimmte Zahl ist es einfach sehr schwierig zu sehen, ob die gute Seite sind oder nicht. Diese Nummer wird ziemlich klein sein, ich glaube, wenn es über 10 ist oder so. Irgendwas in der Richtung.
Okay. Rein Interesse also bei der Opt-out-Extension, wie ist das gelaufen? Habt ihr da mit den Netzwerken da zusammengearbeitet oder es waren das sowieso Dinge, die schon gab, die
ihr dann. Nee, ja, es gibt eine es gibt eine Gruppe in den USA namens NAI, das ist die Network Advertising Initiative. Das ist eine Sammlung von verschiedenen Ad-Netzwerken, die zusammengekommen sind. Die haben alle gesagt, okay, Leute wollen nicht, dass wir, oder Leute wollen die Möglichkeit haben, ein Opt-out zu machen von dem ganzen Tracking. Wir brauchen kein Anstoß von Richter oder sowas, sondern wir machen das selbst. Wir sagen alle, dass wir die Möglichkeit anbieten wollen. Wir haben alle verschiedene Prozesse dafür und wenn du auf die Webseite gehst, hast du die Möglichkeit, auf einen Knopf zu drücken, um Opt-out-Cookies für alle Netzwerke zu kriegen.
Okay.
Das existiert grundsätzlich seit Jahren. Was diese Extension macht, ist, die Cookies sichert oder zu versichern. Wenn du zum Beispiel alle deine Cookies löscht oder alle deine Daten löscht, dann löscht du auch die Opt-out-Cookies, was ein bisschen blöd ist.
Ja.
Diese Extension versichert halt, dass die Cookies A, gesetzt sind und B, nicht gelöscht sind, wenn du alle deine User-Data clearst, sondern dass sie da bleiben und dass du ja für immer outgeopted bist.
Okay. Also ich denke, es gibt noch, es gäbe noch große Themenblöcke, über die wir uns unterhalten können. Einige vielleicht, wo du der falsche Ansprechpartner wärst, irgendwie die Android-Plattform. Mhm. Da gibt es natürlich irgendwie tiefgehende Fragen. Dann sicherlich auch ein, zwei Themen, die wo du zwar der richtige Ansprechpartner wärst, grundsätzlich, wir aber jetzt ziemlich große Fässer aufmachen würden. Zum Beispiel noch nicht unterstütze CSS3-Features und so weiter. Ich glaube, wir haben einen ganz guten Überblick gegeben über so das Grundsätzliche, was ihr hier so treibt, was ja auch nicht unbedingt immer so greifbar unbedingt ist. Ne? Also ich glaube, da gab es ein, zwei schöne Blicke hinter die Kulissen. Und würde sagen, zu dem Thema CSS3, vielleicht machen wir irgendwie nochmal irgendwann eine Folgesendung, wenn ich wieder in München bin, und sammeln bis dahin erstmal. Ich würde erstmal herzlich für die Einladung danken. War natürlich auch schön, mal hier durch die heiligen Hallen zu gehen. Und kann sagen, ist auf jeden Fall schick hier. Ich werde mal irgendwie ein, zwei Fotos hier von den nicht geheimen Wänden auf Flickr stellen. Auf jeden Fall vielen Dank für die Einladung. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und vielleicht können wir das ja irgendwann dann nochmal wiederholen.
Ja, hoffe ich auch.
Alles klar. Dann vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Okay, danke dir.
Soweit fürs Erste aus München. Mehr von unserem Gast findet ihr zum einen auf seinem Blog mikewest.org, zum anderen auf Twitter unter @mikewest. Auf Twitter findet ihr natürlich auch den David, mich und die Technikwürze an sich. Ich möchte mich nochmal bedanken, zum einen bei euch fürs Zuhören, zum anderen aber auch bei unserem Sponsor Mittwald, der euch den rasend schnellen Download zur Verfügung gestellt hat. Schaut doch mal vorbei unter mittwald.de. Alle Links zur Sendung, wie immer, unter technikwürze.de. Da freuen wir uns auch über Kommentare. Auch der Mike wird da nochmal das ein oder andere Mal vorbeischauen und kann euch da gerne nochmal Fragen beantworten. Ansonsten wünsche ich eine schöne Zeit und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.
Mehr Qualität im Webdesign durch Webstandards. Tipps und Tricks zur Umsetzung findet ihr bei den Webkrauts auf webkrauts.de für ein besseres Web. Weitere Informationen und die Links zur Sendung auf technikwürze.de.